Ich hoffe, ihr habt euch die letzten Predigten noch einmal angehört oder sogar mehrmals, wenn ihr die Zeit dazu gefunden habt. Und vielleicht kann der eine oder andere sich jetzt in seiner Vorstellung schon sehen, kann er schon sehen, wie Gott, der Vater, diesen duftenden Wohlgeruch dieses Fleisch- und Blutopfers Jesu, wie er den annimmt voller Freude und ein Ja und ein Amen dazu sagt und sagt, endlich ist ein perfektes Opfer gebracht worden. Endlich ein perfektes, ein passendes Opfer, auf das habe ich schon so lange gewartet. Weil jetzt, sagt der Vater, kann und darf ich meine Kinder wieder segnen, so wie ich das eigentlich ursprünglich gedacht habe, wie ich das haben will. Jetzt kann ich wieder alle Verheißungen erfüllen. Es steht nichts mehr dazwischen. Das Opfer hat alles erfüllt. Jetzt kann ich diese Verheißungen, die in der Schrift sind, ausführen. Jetzt, sagt der Papa, kann ich wieder Gemeinschaft mit meinen Kindern haben. Vielleicht kannst du das inzwischen schon sehen in deiner Vorstellung, in deinem Geist und sehen, wie er mit Freude und Eifer plötzlich seine Engel losschickt und sagt, dient meinen Kindern, meinen Lieblingen. Geht aus, ihr Engel, und erfüllt, worum sie mich gebeten haben. Und das wäre nicht schlecht, wenn du dir das vorstellen kannst, weil das verhebt deinen Glauben ungemein, weil es ist die Wahrheit. Unser himmlischer Papa ist so gut, er will ja unsere Gebete erfüllen. Er will ja, dass die Verheißungen sich in unserem Leben erfüllen. Was hätte er oder wir davon, wenn die Verheißungen in der Bibel stehen und sie würden sich nicht erfüllen? Dann sind sie eigentlich nichts. Also er schickt seine Engel los mit den Aufträgen aufgrund deiner und meiner Gebete. Die Gebete des Glaubens, die bei Gott ankommen, dann düsen die Engel los und sagen, jawohl, jetzt geht's los, jetzt dienen wir euch mit den ganzen Dingen. Wie es ja heißt im Hebräer 1,14, die Engel, sind sie nicht dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um deren Willen, die das Heil erben sollen? Na klar sind es die dienstbaren Geister, dafür sind sie auch da. Auch wenn du sie mit natürlichen Augen nicht siehst, sie sind da. Sie sind ausgesandt, um dir zu dienen, dir zu helfen, dich zu schützen und die Verheißungen, die Gebetserhörungen auch instand zu setzen. Und richte deinen Glauben so aus. Sei voller Zuversicht, dass Gott am Werk ist, dass die himmlischen Heerscharen am Werk sind, das zu tun, wofür du gebetet hast, das zu tun, was Gott dir verheißen hat, und sei nicht fixiert auf irgendwelche Gründe, die du irgendwann einmal gehört hast, warum Gott jetzt dein Gebet nicht erhören kann, warum er das jetzt nicht will. Das sind in der Regel ganz gemeine Lügen des Teufels, schön verpackt, und Gründe, die deinen Glauben zerstören oder zerstört haben. Darum schauen wir wieder auf das, was da tatsächlich passiert ist, als Gott dieses Opfer, also duftenden Wohlgeruch angenommen hat. Wenn du diesen Vers Römer 8, 32 dir mal nochmal auf der Zunge zergehen lässt, wo es heißt, er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist doch eine wunderbare, großartige Verheißung, die sich erfüllt, weil ein Ja und ein Amen gesprochen wurde, nachdem das Opfer duftender Wohlgeruch bei ihm in die Nase gestiegen ist. Er will und er wird dir auch alles schenken. Er ist schon unterwegs, die Engel sind unterwegs. Sobald du das sehen kannst, sobald du das im Glauben nehmen kannst, geht die Post ab, da öffnen sich die Schleusen des Himmels. Und deshalb sollst du dieses gute Wort der Gnade immer wieder hören, darüber nachdenken, meditieren, nennt man es heutzutage. Und wir Christen machen oft einen Fehler. Wir hören Predigten, eine nach der anderen. Wir springen von einem Buch zum anderen und das ist ja nicht schlecht. Das Problem ist, dass wir das Gehörte oder Gelesene noch nicht richtig verinnerlichen. Es bleibt ein Kopfwissen und wird ganz schnell das meiste wieder vergessen. Ein paar Sachen bleiben hängen und es wird viel wieder vergessen, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, verinnerlichen und es zu leben. Da hat der Joseph Prince in der letzten Predigt von einer Studie berichtet, wie viel die Menschen von den Bibellehren behalten können. Und er sagte, in der Studie ist rausgekommen, wenn man Predigen hört, sind es nur 10-20%, die ein Mensch behält. Wenn er es liest, auch noch liest, dann sind es schon 20-40%. Wenn er sich damit auseinandersetzt, sind schon 40-60%, was er behält von dem Inhalt dieser Bibellehre oder Predigt. Und so, wenn es auswendig lernt oder Bibelstellen auswendig lernt, sind es auch nur 60-80%, nur in Anführungsstrichen. Aber wenn jemand intensiv darüber nachdenkt und meditiert und das bearbeitet in seinem Herzen, dann heißt es hier, bleiben 80-100% hängen. Und es ist wichtig, dass das Zeug bei uns hängen bleibt. Und jetzt musst du dich immer selber prüfen, zu welcher Gruppe zählst du. Hörst du bloß und es bleiben 10-20% haften oder kommst du auf 80-100%, indem dass du viel darüber nachdenkst und meditierst und das verinnerlichst. Was ist natürlich das Optimale? Und du sollst das tun, dieses Meditieren, das darüber nachdenken, bis du dir das vorstellen kannst, bis du das in deinem Herzen sehen kannst, was da ist und was, wie dir das gehört und was der Herr für dich da getan hat. Was das für dich bedeutet, dass dir das total bewusst wird. Weil dann passiert nämlich was. Dann verbindet sich das im Herzen mit deinem Glauben. Es wächst zusammen mit deinem Glauben. Dann wird dieses Wissen, das du vorher im Kopf hattest, plötzlich zum Glauben. Also es ist umgekehrt wie in der Welt. Die natürliche Welt sagt, erst glauben wir was und dann forschen wir so lange, bis wir wissen, dass das stimmt. Im Geistlichen ist es umgekehrt. Wir wissen zuerst eine Information und dann behandelt man das so lange, bis wir es im Herzen auch glauben. Und dieser Glaube ist es, der das dann zur Realität werden lässt. Wenn du diese Wahrheiten, die du hier hörst, diese Wahrheiten des Evangeliums der Gnade in dein Herz aufnimmst und darüber nachdenkst, wenn das hineingeschrieben wird, wirst du was feststellen. Du wirst feststellen, wie viel Schrott noch da drinnen versteckt ist in deinem Herzen, in deinen Ecken und Kanten deines Herzens, was sich da plötzlich entgegenstellt und wie viel dumme Gedanken oder zweifelnde Gedanken oder sonst was sich da noch aufhält drin. Und diese müssen überschrieben werden mit dem, was die Wahrheit ist, mit dem Wort der Gnade, mit dem richtigen Verständnis des Evangeliums, mit dem richtigen Gottesbild, mit dem richtigen Gebetsverhalten, Glaubensverhalten. Das sind alles so Dinge, die sich in deinem Herzen mit dem Glauben verbinden müssen und das andere damit ausgelöscht wird und, ja, wie ich schon gesagt habe, überschrieben wird. Ersetze praktisch das Falsche mit dem Richtigen, mit der Wahrheit. Das ist nicht immer einfach. Ich nenne es einmal so, das ist manchmal eine schwere Konzentrationsarbeit. Weil wenn die Ecken und Kanten in deinem Herzen noch voll vom Schrott sind, dann arbeiten die plötzlich dagegen, weil die falschen Gedanken meinen ja auch, sie hätten eine Berechtigung. Sie sind ja schließlich schon seit Jahrzehnten in deinem Herzen verankert. Und dann ist es eine Konzentrationssache und immer wieder sagen, nein, es ist nicht so, ich bin nicht mehr unter Verdammnis, ich bin nicht unter Schuld, ich bin nicht mehr unter Gesetz, ich bin nicht mehr ein Sorgender, ich bin nämlich ein Glaubender und. Also je nachdem, was halt da gerade sich querstellt gegen die Wahrheit. Aber hör weiter das gute Wort, denke weiter darüber nach, meditiere darüber, über dieses Evangelium der Gnade und es dringt in dein Herz ein. Unweigerlich, es dringt ein, weil dieses Evangelium geistliche Kraft in sich hat. Und wenn es dann plötzlich funkt und ein Aha-Effekt entsteht, ja, das, so ist es. Ah ja, jetzt habe ich es erst im Herzen kapiert, wenn es innen heraus anfängt, ein Stück Freude zu verursachen, ein Stück, ein Ja, also auch aus deinem Herzen kann ein Ja und ein Amen plötzlich entstehen, so wie es bei Gott war, als das Opfer gebracht wurde, dann fängt es an zu funken, dann fängt es an, Wurzeln zu schlagen in deinem Herzensboden, um auch Frucht zu bringen. Aber, jetzt kommt ein blödes Aber, dann tauchen zwei Gegner auf, zwei Widersacher, die nicht wollen, dass dieses Wort der Gnade in deinem Herzen sich verwurzelt und Frucht bringt. Und die zwei sind erstens der Satan, seine Mächte, seine dämonischen Kräfte und das Fleisch des Menschen, der natürliche Mensch. Weil der natürliche Mensch, der irdisch Gesinnte, der meint ja auch, etwas wissen zu können und schlau sein zu können. Und der natürliche Mensch meint, er braucht Gott nicht. Und das ist ein großer Fehler. Er braucht ihn, weil ohne Gott würde er nicht einmal existieren können. Der natürliche Mensch, der richtet sich nach seinen fünf Sinnen und das, was er dadurch an Erfahrungen gelernt hat. Es ist ganz klar, das ist sein Metier und da ist er trainiert. Die satanischen Mächte, die dagegen arbeiten, die sind eben von Satan abgestellt, um das Wort Gottes zu ersticken oder auszureißen. Der Satan wird in Johannes 8,44 der Lügner, der Vater der Lüge genannt. Das heißt hier, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also der Satan hat die Lüge erfunden, er kann auch gar nichts anders. Und das ist seine Waffe. Er ist ein Lügner, ein Verführer, ein Verblender. Durch Lügen verführt er Menschen, verführt er eben dummerweise auch Christen und verblendet den Sinn, dass sie diesen Lichtglanz, heißt es, des Evangeliums nicht so richtig sehen können, die Menschen. Aber wenn wir uns dieses Evangelium der Gnade immer wieder vor Augen halten, in unser Herz hineinschreiben, wird die Verblendung, die Verführung nach und nach wegbrechen und das Licht des Evangeliums der Gnade wird aufleuchten. Der Satan will dich unwissend halten, er will dich in Zweifel halten, er will dich religiös und schwach halten. Das ist seine Aufgabe, weil dann hat er dich unter Quarantäne praktisch gesagt, wenn er dich auf diese Ebene gebracht hat. Und das Fleisch, unser natürlicher Mensch, begehrt gegen den Geist auf, sagt der Paulus in Galater 5,17. Der Geist ist gegen das Fleisch und das Fleisch ist gegen den Geist. Die sind einander entgegengesetzt. Und das sind die zwei, die dieses Wort der Gnade bekämpfen. Da kommen Zweifel auf, ja, ob das jetzt wahr ist und warum tut denn Gott nichts? Ich kann es noch nicht sehen, hab doch schon gebetet. Das sind so die Dinge, du meinst, du denkst so, in Wirklichkeit werden dir diese Gedanken von den finsteren Mächten reingeschossen wie feurige Pfeile in deine Gedanken. Jetzt habe ich schon so viel darüber gebetet, ich ist immer noch nicht geworden. Das Problem ist immer noch nicht geworden, ist eine große Lüge. Weil wenn du betest, ist es eigentlich im Geist schon unterwegs, auch wenn es im Natürlichen noch nicht sichtbar ist. Und wenn dich der Zweifel oder der Satan auf das Schauen des Natürlichen, wo es noch nicht geworden ist, wieder bringt, dann macht er dein Glaubensleben wieder schwach. Also soll man den Glauben hochhalten. Und aus dem Zweifel wird dann ein Unglaube und er sagt, das glaubst du doch selber nicht. Das kann doch gar nicht sein. Das ist ja unmöglich, sagt der Unglaube. Das sind so die Grundpunkte, die uns bekämpfen. Ängste und Sorgen ist dann das Nächste. Und Ängste und Sorgen haben eigentlich eine Urangst, eine Urwurzel. Das ist die Existenzangst. Wenn du die Ängste und Sorgen, die du dir machst, zurückführst, geht es eigentlich immer um deine Existenz. Und die kommt daher, als der Sündenfall im Garten Eden passierte und der Mensch von Gott getrennt wurde, kam Existenzangst auf, weil die Versorgungslinie von Gott abgetrennt wurde. Deshalb sagt auch Jesus, sie sollen wieder werden wie die Kinder, weil Kinder haben keine Existenzängste. Kinder vertrauen auf den Papa und auf Mama, die machen das. Und so soll man mir wieder vertrauen auf unseren himmlischen Papa, weil er macht es für uns, was wir bitten. Und dann gehen auch die Ängste und die Sorgen aus deinem Herzen heraus. Vernunftschlüsse, die sind auch noch solche Hindernisse. Da heißt es dann, ja, die Wissenschaft und die Physik und die, was weiß ich, wer sagt, das und das ist doch unmöglich. Die Wissenschaft sagt dann, es gibt eine Evolutionstheorie, die auch sehr schwammig ist. Ist eigentlich auch unmöglich, weil wenn das Urknall eine Energie da ist, wo kommt die Energie her? Ne? Das ist auch etwas, also du brauchst, glaube ich, fast mehr Glauben an die Evolutionstheorie, als wie an einen Gott zu glauben, an einen Schöpfergott, der alles geschaffen hat. Also wir sehen, bei Gott ist alles möglich. Die Welten sind durch sein Wort geschaffen, sagt uns die Bibel, klipp und klar und deutlich. Gott sprach und es war da. Wenn du dir Jesus anschaust, er sprach und der Feigenbaum verdorrte. Er hat nicht gesagt zu seinem Apostel und seinen Jüngern, holt eine Axt und haut diesen blöden Feigenbaum um. Nein, er hat gesagt, nimmermehr soll von dir jemand Frucht essen. Am nächsten Tag war er von der Wurzel an verdorrt. Es ist die Kraft des Geistes, die er freigesetzt hat und nicht die Kraft der Muskeln und der Axt. Was bei der Wissenschaft oder bei der Physik eine unmögliche Sache ist. Also, die Wissenschaft und die Physik und die natürlichen Dinge sind begrenzt. Bei Gott ist aber nichts unmöglich. Es ist nicht begrenzt. Ein weiterer Punkt, der unsere Herzen in den Unglauben, in den Zweifel verführt oder hineindrückt, ist die Verdammnis, die dir immer wieder sagt, oh, du bist doch ein Sünder. Und weil du ein Sünder bist, deshalb wirkt Gott nichts für dich. Du musst erst dies noch und jenes noch und du musst erst noch viel besser werden, bevor Gott etwas für dich tut. Es ist etwas, was alttestamentlich oder im Gesetzesbund stimmt, aber für uns als neue Schöpfung in Christus Jesus, als Gerechte aus Glauben, passt es nicht mehr und es ist für den Glauben im Herzen eine zerstörerische Sache. Die schlechten Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast, weil du in ein gesetzliches Fahrwasser geraten bist, die sagen dir dann, ja, das hat ja bisher immer noch nichts gebracht, das hat ja nicht geholfen, ich habe gebetet, es ist nichts draus geworden. Das sind schlechte Erfahrungen, das sind auch Gift für deinen Glauben. Also es sind alles so Dinge, die wir wieder mit dem Wort der Gnade überschreiben sollen, damit unser Glaube im Herzen wieder das Richtige angreift, das Richtige glaubt und auch wieder erfolgreich sein kann. Einen letzten Punkt dazu habe ich noch, das ist eine Ablenkung. Ja, der Feind versucht uns natürlich mit viel Beschäftigung, egal ob es Probleme sind, ob es die Massenmedien sind, mit denen man sich beschäftigt oder sonstige Leidenschaften, einem Hobby oder sonst was, dass man leidenschaftlich nachgeht, damit man ja keine Zeit mehr hat für das gute Evangelium, für das Wort der Gnade und dass man zwar schneller mal eine Bibelstelle liest oder hört, dass man wieder beruhigt ist, aber man nimmt sich dann nicht die Zeit, das zu studieren, darüber nachzudenken, ins Herz hineinzuschreiben. Und das ist eigentlich auch etwas, was uns der Segnungen beraubt. Also diese Sache, wie Gott das Opfer annimmt als duftenden Wohlgeruch und wie er sagt, jawohl, endlich, und ihr Engel jetzt geht aus und dient meinen Lieblingen, das ist es wert, viel darüber nachzudenken. Und vor allem dann auch so zu denken, Engel geht aus und dient mir. Also du musst es auch auf dich nehmen können. Nicht, dass du glaubst, ja, dem und dem und dem hilft der Herr schon, aber ob mir hilft, genau dir. Weil genau du bist sein Liebling und genau du bist geliebt und das musst du dir in das Herz hineinschreiben. Also diese falsche Minderwertigkeit oder eben was aus Verdammnis kommt, das muss einfach weg und das geht weg, wenn die Wahrheit ist immer stärker als die Lüge. Der Satan und seine Mächte, die sind halt einfach uns gemein. Die verpacken solche Unwahrheiten, solche Lügen ein bisschen fromm. Sie stellen es oft in Frageform, dir unterjubeln. So wie schon bei Adam und Eva, da hat es auch geheißen, sollte Gott gesagt haben, so ganz fein, sollte Gott gesagt haben. Also er ist nicht gekommen und hat gesagt, Gott hat aber nicht so und so gesagt, sondern er hat so fein verpackt. Lügen in Fragen verpackt, so lautet das Spiel, das der Satan mit den Kindern Gottes oft macht. Und dieses Spiel soll man nicht spielen. Dieses Spiel fangen wir gar nicht an. Wir stehen auf dem, was die Wahrheit des Wortes ist und damit basta. Die Wahrheit ist, dass wir in Jesus eine vollkommene Erlösung haben und dass wir mit einem Opfer erlöst wurden und dass nicht noch andere Opfer und nicht sonstige Werke dazu notwendig sind, außer dein Herzensglaube. Er ist halt so, er möchte die Aufmerksamkeit, deine Aufmerksamkeit, auf die natürlichen, auf die schlechten, auf die unvollkommenen und begrenzten Dinge richten. Und wenn du das zulässt, dann rücken die herrlichen Verheißungen Gottes ein bisschen aus dem Fokus. Also dann fängst du plötzlich an, diese Dinge in Frage zu stellen. Weil der Satan so mit den Fragen kommt, sollte Gott das gesagt haben, sollte das denn auch für dich gelten? Ach, na, für dich doch nicht. Oder ja, ich weiß es nicht, wie es bei dir anstellt, du wirst es selber wissen. Aber höre nicht hin. Höre nicht hin, was der Satan dir gibt. Und vertraue nicht auf dein Fleisch, auf deinen natürlichen Verstand, obwohl der ja an sich nicht schlecht ist. Ein Stück weit soll man auch einsetzen. Aber wir sollen uns nicht begrenzen lassen sagen, ja, das, was wir mit unseren natürlichen Gegebenheiten tun können, können wir tun, mehr geht nicht. Also was man mit Muskelkraft, mit Verstand und vielleicht mit Geld und vielleicht mit Macht, was man hat, bewegen kann, das ist alles im natürlichen Bereich. Wir als Christen sollen in den übernatürlichen Bereich hinein. Ja, also wenn du dir Jesus anschaust, der als Mustermensch gelebt hat, wie er mit dem blinden Bartimäus umgegangen ist oder mit dem mit der verdorrten Hand, er hat die Leute nicht zum Orthopäden und nicht zum Augenarzt geschickt und zum Professor XY, sondern er hat das Übernatürliche gewusst und gekannt. Und er hat gesagt, sei sehend, und er hat gesagt, strecke deine Hand aus, und sie wurde wiederhergestellt. Und so geht das ganze Neue Testament durch. Das soll unser Maßstab werden. Und den Maßstab können wir auch erlangen, wenn wir das gute Wort Gottes, dieses Wort der Gnade, in unsere Herzen hineinschreiben und das andere, den Unglauben und den Zweifel, überschreiben. Dieses Wort Zweifel kommt von zwei, von einem zweiten Gedanken. Also nicht nur der erste Gedanke, der glaubende Gedanke, sondern auch noch eine zweite Möglichkeit. Und der Satan will immer diese zweite Möglichkeit etablieren. Wenn die erste Möglichkeit ist, durch Glauben sind wir gerechtfertigt, dann bringt er die zweite Möglichkeit, aber die Gebote halten. Zum Beispiel, ja. Aber genauso arbeitet der Satan. Und dann wächst auch dieses Unkraut, wie das im Gleichnis vom Sämann ist, das Unkraut wieder auf. Und das Unkraut, diese Lügen, diese Zweifel, versuchen die Wahrheit, das gute Wort der Gnade zu ersticken. Kannst du mal dieses Gleichnis vom Sämann wieder nachlesen und studieren. Und wenn du nämlich darauf reinfällst und anfängst abzuwägen, das ist die Lüge, das ist die Wahrheit, was stimmt denn jetzt wirklich, das glaube ich oder ich glaube es nicht, dann gerätst du in einen unguten Sog, ohne dass du es vorerst gemerkt hast. Aber solche Gedanken, die fangen an, unterbewusst in deinem Leben sich breit zu machen, um den Glauben zu unterbinden, zu zerstören, Zweifel hineinzubringen und aufwachsen zu lassen. Deshalb heißt es immer in der Bibel, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also, was du denkst und was du aufnimmst in dein Herz, das ist zu bewahren und das ist zu filtern, dass nicht das Unkraut dann plötzlich in deinem Herzen emporwächst. Und wenn du das zulässt eben, dass du das, was vor Augen ist, das Sichtbare und das, was die Logik erklärt, oder dann stellst du das zumindest auf die gleiche Stufe des Glaubenden, des Unsichtbaren und der Wahrheit. Und zwei Sachen, das heißt eben Zweifel in deinem Herzen, das ist nicht gut. Also bleibe lieber weiter im ungeteilten Glauben stehen und lass dir diesen Funken, der das Wort Gottes ist und sich in deinem Herzen bereits entzündet hat, lass das nicht mehr auslöschen, sondern fache diesen Funken der Wahrheit immer wieder an. Ernähre ihn praktisch. Bleib nicht bloß in einer verstandesmäßigen Zustimmung, die ist ja gut. Wenn du sagst, jawohl, das ist richtig, das ist super, das ist der Einstieg der ganzen Sache. Aber das reicht alleine nicht. Der Verstand, der ist nicht der Boden, wo das geistliche Wort gedeiht. Der Verstand ist vielleicht die Tür, aber es ist nicht der Boden. Und da bleiben viele Christen hängen und meinen, ja, ich glaube es ja eh, ich weiß es ja eh. Und haben dann ganz viele Fragezeichen, weil es nicht so richtig funktioniert. Aber Hebräer 4,2 sagt uns, dass das gute Wort, die gute Botschaft, das gehörte Wort, wenn es nicht mit dem Glauben sich verbindet im Herzen, dann ist es nutzlos. Kann einmal den Vers vorlesen. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also das gute Wort, das Wort der Gnade, das Evangelium, es muss sich in deinem Herzen mit dem Glauben verbinden, dann wird es dir erst nützen, dann wird es seine Kraft freisetzen, dann kommt es hervor, was es sagt. Und uns ist eben mit dem Evangelium der Gnade eine sehr gute Botschaft verkündet worden. Und um das Evangelium in deinem Leben Frucht bringt, um dass das nützlich ist, muss es sich in deinem Herzen mit dem Glauben verbinden. Und ich sage dir, jeder Mensch hat Glauben im Herzen, auch du. Jeder Mensch hat Glauben. Jeder hat Glauben zur Verfügung. Sag nie, ich habe ja keinen Glauben. Das stimmt nämlich nicht. Der Gott hat den Menschen geschaffen mit Glauben im Herzen. Die Frage ist bloß, was der Glaube in deinem Herzen glaubt. Mit was ist er verbunden? Ist er mit Unwahrheiten verbunden oder mit natürlichen Gegebenheiten und Erfahrungen? Dann muss er von dem losgelöst werden und er muss wieder mit den Wahrheiten des Evangeliums, mit den Wahrheiten Gottes, mit den Verheißungen, die in der Schrift sind, muss er sich einfach wieder verbinden. Und dann kommt auch die dementsprechende Frucht hervor. Da gibt es Raum für den Geist. Und wenn der Geist fließen kann, kann auch die Segnung fließen. Und wenn du keine Verdammnis mehr in deinem Herzen hast und wenn du sehen kannst, wie der Papa dich liebt und wie er seine Engel aussendet, weil das Opfer ja gebracht wurde für dich, weil alles erledigt ist, was gegen dich gestanden ist, dann tut es deinem Glauben unwahrscheinlich gut. Und dann tut es deinem Herzen gut und dann kommt es alles in Gang. Und ich sag dir, wenn du das tust, wenn du diesen Prozess in Gang setzt, durch dieses Meditieren, dieses Nachdenken, dieses Hineinschreiben in dein Herz, dann wird der Satan dir erst einmal wieder noch mit tausenden Lügen auftischen. Er wird Sperrfeuer liefern. Er wird dir vielleicht sogar sichtbare Beweise liefern, dass das nicht so ist. Vielleicht wird er dir Prediger über den Weg schicken, die was anderes predigen. Die dir vielleicht sagen, du bist da ein Sünder und denk auch so und so. Und er wird sogar schriftgemäß beweisen können. Aber das tut er einfach. Er hat auch Jesus, als er ihn verführen wollte, mit der Schrift versucht. Steht nicht in der Schrift geschrieben, wenn du da runterspringst, die Engel werden dich schon auffangen. So ungefähr. Das ist seine Überzeugungsarbeit, die er einfach macht. Da kann er nicht, wie es oft heißt, aus seiner Haut raus, weil er ist einfach ein Lügner, er kann nicht anders. Und selbst wenn er die Wahrheit sagt, verdreht er sie so, dass es doch als Lüge rüberkommt. Ja, und er bringt dir Beweise, dass du nicht Heilung empfangen kannst, weil du spürst ja den Schmerz noch und du siehst ja noch, wie es in deinem Körper Probleme macht und du siehst vielleicht einen Mangel, du siehst vielleicht ein Bankkonto, du siehst vielleicht Mahnungen und du siehst andere Probleme, alles was vor Augen ist und das hält er dir ganz groß vor Augen. Und dann musst du ganz schnell wegschauen und schauen, was Gott dir vor Augen gehalten hat, was deine Verheißungen sind. Es tobt ein Kampf um dein Herz. Es tobt ein Kampf um dein Herz, weil um das geht's. Wenn dein Herz der Wahrheit zugewandt ist und die Wahrheit Frucht bringt, wird dir nichts mehr unmöglich sein. Jesus hat nicht den Spaß gemacht und hat gesagt, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich oder nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Das war keine Spaßaussage, das ist eine absolute Wahrheit. Und das ist eine Verheißung mit einem Ja und einem Amen. Dann kannst du dir auch vorstellen, was heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn dem Glaubenden nichts unmöglich ist, dann wird der Gerechte ohne Probleme aus Glauben leben. Zum Beispiel, wenn du die Bibel nimmst, als bei der Frau der Öl- und der Mehltopf einfach nicht leer geworden sind, dann ist der Glaube aktiv geworden und dann ist einfach immer das da gewesen, was gebracht wurde. Oder wie die Raben dem Propheten Brot gebracht haben, oder wie das Manna jeden Morgen auf der Erde lag und die Wachteln. Gott ist der Versorger. Diese Verheißung mit einem Ja und mit einem Amen. Auf diese Dinge sollen wir unseren Fokus richten, damit unser Herz sich wieder dementsprechend ausrichtet. Das ist unsere Arbeit zu überzeugen. Satans Überzeugungsarbeit ist, den Lügen zu glauben, dem was vor Augen ist zu glauben. Und unsere Aufgabe oder die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, dass wir auf das schauen, was der Herr gesagt hat. Und er ist halt einfach einmal der Herr. Der Satan ist ganz gemein und es ist einfach nichts Gutes in ihm. Und er ist unser Widersacher, er ist einfach unser Feind. Und er ist, wie die Schrift sagt, der Fürst dieser Welt, dieses Zeitalters. Wir müssen uns mit dem einfach mal ein bisschen duellieren, weil er will, dass die Christen in Schwachheit, in Unwahrheit, in Lüge, in Gesetzlichkeit verstrickt ist und somit für ihn keine Gefahr sind. Wenn du aber anfängst, den Glauben im Herzen aufzubauen, auf der Grundlage der Wahrheiten, dann wirst du für ihn eine Gefahr. Und das will er natürlich unterbinden. Und er will auch nicht, dass dir gut geht, dass du ein gutes Zeugnis bist für die anderen Leute, die dich kennen und sagen, hey, das möchte ich auch, was du da hast. Weil jetzt mal springt ihm einer von der Schaufel, wenn sich ein Mensch wieder zu Jesus bekehrt und ein neues Leben empfängt. Und lass dich auch nicht auf irgendeine neutestamentliche Gesetzlichkeit ein. Das ist auch so eine Lieblingsbeschäftigung, die der Feind den Christen untergejubelt hat. Wenn sie den alttestamentlichen schon nicht mehr glauben, dann macht er aus den neutestamentlichen Anweisungen auch wieder ein Gesetz. Und wehe, du hast sie übertreten und wehe dies und wehe jenes, dann erhört Gott deine Gebete nicht und dann bist du ein böser Mensch, ein Sünder und was weiß ich alles. Nein. Bleib im Glauben und du bist gerecht. Punkt. Lass dir nicht ein falsches Gottesbild vermitteln und schon gar nicht in deinem Herzen festigen. Das hat die Religion bei den Menschen getan. Die Religion hat die Kinder von klein an mit ihren Lügen erzogen und hat einen ganz falschen Gott vermittelt und hat das damit brutal hineinbetoniert in die Herzen der Menschen. Und ja, bildlich gesprochen, manchmal ist er also ein Kompressor, Bosch, Hammer notwendig, um dieses falsche Gottesbild aus den Herzen rauszuschlagen, zu zerschlagen, dass ein neues, ein Bild des liebenden Vaters sich einprägen kann. Es wurde immer der gesetzliche, der fordernde, der strafende Gott vermittelt, der irgendwo ferne ist, der sich um uns gar nicht interessiert und um dich schon gleich gar nicht, der dich nicht liebt und der dir nur deine Sünden vorhält und wenn du gesündigt hast, dann wirst du gestraft. So ist die Religion, so vermittelt die Religion diesen himmlischen liebenden Papa und dahinter steckt wer? Der Vater der Lüge, der Satan. Aber wenn du die Schrift kennst, dann musst du sehen, was Jesus sagte. Er hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und dann, wenn du studierst, was Jesus getan hat und wie er mit den Menschen umgegangen ist, dann siehst du, wie der himmlische Papa wirklich ist. Er hat sich in Jesus sichtbar werden lassen und hat sich ausgedrückt, wie er wirklich ist. Er ist nicht der Gott des Gesetzes. Nein, er ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und er ist auch unser Gott und Vater. Denselben Gedanken hat der Paulus nochmal aufgegriffen in Kolosser 1, Vers 14, 15. Da sagt er, in ihm, in Jesus haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das ist immer die erste Aussage. So ist unser Papa, die Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesus. Und dann sagt er, da meint er Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also unseren Gott, unseren Papa können wir noch nicht sehen, zumindest momentan noch nicht, aber Jesus können wir sehen. Und er ist das Abbild, er verkörpert den himmlischen Vater in seiner ganzen Liebe, in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Gnade, so wie sich Jesus gezeigt hat, so ist unser Vater, so ist unser Gott. Und das musst du in dein Herz hineinschreiben, hineingravieren, das musst du aufsaugen wie ein Schwamm. Das ist das A und O. Er ist so, wie Jesus sich offenbart hat, so ist unser Papa. Lass dich nicht wieder auf die Ebene des Gesetzesbundes bringen und schon gar nicht dieses Alte und das Neue vermischen, weil das ist eine richtige Giftmixtur für deinen Glauben. Da meint man zu glauben und man glaubt eigentlich doch nicht, weil im Herzen was anderes steckt. Gesetz und Schuld und Verdammnis und all dieses ganze Zeug. Wenn du aber die Gnade nimmst, die Gnade ist der Boschhammer. Die Gnade Gottes ist dieser Boschhammer, der dieses falsche Bild, diese Lügen aus deinem Herzen herausschlagen kann. Und Gnade ist uns durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz kam durch Mose und das Gesetz kennt heute einfach keine Gnade. Das Gesetz, da findest du nicht einmal dieses Wort Gnade. Es gibt im Gesetz keine Gnade, es gibt nur Forderung und Einhalten. Hältst du es ein, wirst du gesegnet, hältst du es nicht ein, kriegst du die Quittung. Gut, und ein paar religiöse Lehren und Praktiken sind dann auch noch Dinge, die zum Repertoire Satans gehören. Da meinen die Leute, wenn sie da hier und da irgendwo ein Kerzchen anzünden oder eine Heiligen- oder Jesusfigur aufstellen, vielleicht wenn sie eine Kapelle bauen oder eine große Kirche, Gotteshäuser werden sie dann genannt, irgendwelche Zeremonien, Liturgien und Sakramente einführen und ausführen und halten, dann wäre das was. Aber das ist nicht das, was Jesus vermittelt hat, als er das Bild Gottes uns abgegeben hat. Das sind alles Dinge, dazu braucht man den Geist nicht. Das kann man machen, einfach aus dem Natürlichen heraus. Man kann eine Kerze kaufen, man kann auch eine basteln, man kann die anzünden, kann sie auf irgendeinen Altar stellen, vor einer Heiligen- oder Jesusfigur. Du kannst da ans Auto einen Christophorus-Picker oder irgend sonst was. Du kannst da Kapelle bauen oder spenden für die Kirchenrenovierung. Kannst du alles machen. Aber du brauchst weder den Heiligen Geist noch einen Glauben dazu. Das ist alles auf der Ebene des Natürlichen. Und auf dieser Ebene kannst du Gott nicht gefallen. Das ist nicht möglich. Man kann Gott nur durch Glauben gefallen. Der Beweis ist Hebräer 11, 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also zweifle nicht an den Dingen des Geistes und nahe dich zu Gott im Glauben, im Bereich des Geistes und er wird dein Belohner sein. Wenn du was zweifeln willst, dann zweifle den Zweifel an. Das ist das Gute. Da darfst du zweifeln. Am Zweifel darfst du zweifeln. An den Lügen, an den Unglauben darfst du zweifeln. Da sollst du rütteln dran. Da sollst du die Gnade nehmen als Boschhammer und diese Lügen alle raushauen aus deinem Herzen. Und wenn der Glaube plötzlich wieder aufquillt in deinem Herzen, wenn er wieder funkt, wenn er wieder Früchte hervorbringt, wenn er wieder Ergebnisse hervorbringt, dann wird es deinen Glauben auch gleichzeitig wieder hochheben. Dann wird einfach diese Aussage, der Gerechte wird aus Glauben leben, wie ich vorher schon gesagt habe, die wird dann wieder Sinn geben. Wenn du nur das Schlechte siehst, was in deinem Leben so schiefgelaufen ist, was nicht so funktioniert hat, dann passt es mit der Aussage, der Gerechte wird aus Glauben leben, irgendwo gar nicht zusammen. Wenn du aber wieder Gebetserhörungen hast, wenn du wieder siehst, wie dein Papa dich liebt, wenn das alles wieder zustande kommt in deinem Herzen, dann hebt es deinen Glauben hoch und hoch und höher und du wirst aufsteigen, heißt es, wie ein Adler. Und du wirst wieder sehen können, dass das tatsächlich wahr ist, wo Jesus sagte, dem Glaubenden ist alles möglich. Also wir sehen, wir dürfen und wir sollen unseren Herzensglauben wieder aufbauen, trainieren mit dem guten Wort der Gnade und das in unseren Herzen verfestigen. Wir sollen nicht träge werden, sagt Hebräer 6,12, damit ihr nicht träge, das heißt desinteressiert oder zweifelnd werdet, sondern dass ihr Nachahmer derer werdet, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Also Glauben gehört auch noch ein bisschen Ausharren dazu, aber nicht das Ausharren, naja, jetzt warten wir mal ein bisschen, genau das weiß man nicht, sondern dieses intensive Ausharren, sich Gott zu nahen und mit deinem Anliegen so lange vor Gott zu sein, bis du eine Antwort bekommen hast, bis du ein Wort von Gott bekommen hast, das sogenannte Rema-Wort oder eben bis es sich erfüllt hat. Also nicht so lau desinteressiert, ja, ich habe gebetet, jetzt schauen wir mal. Das ist nicht das, wie du Verheißungen erbst. Und wir sollen den Leuten nachahmen, die es durch Glauben und Ausharren geschafft haben, Verheißungen zu erben. Kannst du im Hebräerbrief einmal, ich glaube Kapitel 11, nachlesen, wo es von den Glaubenshelden steht. Diese Glaubenshelden kämpfen nämlich den guten Kampf des Glaubens und sie gewinnen und sie erben Verheißungen und sie bringen die übernatürlichen Dinge zustande durch ihren Glauben an die Güte, an die Gnade und an die Kraft Gottes. Also wir sind nicht von denen, heißt es auch weiter, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Also bleib im Glauben, auch wenn vielleicht in deinem Leben Situationen auftauchen, die schwer sind, die dich vielleicht runterdrücken, die dich zum Zweifeln gebracht haben, die dich in eine Situation gebracht haben, die nicht schön ist. Dann reiß deinen Glauben wieder hervor und sag, nein, das nehme ich nicht mehr an, ich glaube wieder, was Gott gesagt hat, die Verheißungen, die in der Schrift sind, das Ja und das Amen. Ich glaube wieder, dass der Papa so ist, wie er sich in Jesus offenbart hat, dass er mich liebt, dass er für mich ist, dass er mein Gott ist. Und mit meinem Gott, heißt es einmal, kann ich Mauern überspringen. Mit meinem Gott ist alles möglich. Und dann kommst du wieder in diese innige Gemeinschaft. Und das ist der Sinn dieser Predigten, dieses Lehrens, dass du und ich, dass wir alle wieder in die lebendige, innige Gemeinschaft mit Jesus kommen, noch viel mehr als je zuvor. Dass wir in die Gemeinschaft mit ihm kommen, wo Kraft fließt und wo Kraft immer mehr fließt und wie die übernatürlichen Dinge einfach zustande kommen. Das ist das Ziel des Ganzen. Drum wieder zurück zum Anfang. Höre, denke drüber nach, meditiere drüber, schreibe es in dein Herz, versuche dieses Bild, wie der Papa dieses Opfer, diesen Wohlgeruch angenommen hat, wie er sagt, ja, endlich, das Opfer passt, es ist alles erledigt, die Fenster des Himmels sind wieder offen, ich darf wieder segnen, ich kann meine Kinder wieder segnen. Los, ihr Engel, auf geht's, dient meinen Kindern, dient meinen Lieblingen, das sollst du sehen können. Und du gehörst zu diesen Lieblingen, nicht irgendjemand, sondern genau du. Vor Gott sind alle seine Kinder gleich. Alle sind sie durch dasselbe Opfer gerechtfertigt, gewaschen, gereinigt und geliebt. Hat mit dem Auftrag und mit dem Dienst gar nichts zu tun. Vielleicht hast du gar keinen Dienst momentan. Du bist trotzdem genauso geliebt wie der, der irgendwo einen weltweiten Dienst hat, weil Gott da keinen Unterschied macht. Fang an, das zu sehen, fang an zu danken, fang an, das zu glauben, fang an, darüber nachzudenken und du wirst schauen, es werden deine Gedanken plötzlich eine Dynamik entwickeln und es wird lebendig werden und du wirst immer mehr dazu sehen können, was da eigentlich für ein großartiges Werk geschehen ist. Vom Kreuz oder vom Garten Gethsemane an, über das Kreuz, über das Sterben, über das Begräbnis, über die Auferstehung, wo wir eigentlich mit begraben, mit auferstanden sind, bis hin zur Himmelfahrt, bis hin, wo Jesus als unser hoher Priester ins Heiligtum geht, das Allerheiligste, das Blutopfer bringt, wie es angenommen wird, wie der ganze Himmel sich freut und wie dann die Engel losdüsen, einer nach dem anderen so richtig und gehen aus, dir und mir und all den Kindern Gottes zu dienen. Ein wunderbares Evangelium. Es ist das Evangelium der Gnade. Wir haben kein besseres und wir wollen auch gar kein anderes. Es gibt auch kein besseres. Und darum heißt es gute Nachricht, darum heißt es sehr gute Nachricht. Und es erfüllt einen mit Freude, wenn man das so sehen kann. Und wenn man es losbringt, wenn man verdammt ist und was man noch alles tun muss, damit Gott irgendwas für einen tut. Wenn man rauskommt aus diesem Gesetzesbund, der uns von klein an reingeprügelt wurde. Und da haben wir jetzt allen Grund, unseren Jesus zu preisen, ihm zu glauben, auf unseren Papa zu schauen. Dann machen wir Lobpreis.